Okay. Lass uns miteinander beten, bevor wir jetzt weitermachen am Anfang. Ich lade ein, wer möchte, kann dazu aufstehen. Beten wir zusammen. Großer, mächtiger Vater, du bist ein wunderbarer Gott. Ein Gott, der uns so sehr liebt. Ein Gott, der hier ist jetzt durch deinen Geist. Herr, ich bitte dich, dass du zu uns sprichst. Durch deine Worte. Dass du alles von uns nimmst, was uns davon ablenken kann, auf dich zu hören. Zeig uns deine Wege, Herr, deine Wahrheit. In Jesu Namen. Amen. So, letzte Woche in der Predigt oder die Bibelstelle hat mich an eine Sache erinnert, die ich eigentlich mehr in meinen jüngeren Jahren gesehen habe. Habt ihr schon mal im Fernsehen einen Film gesehen oder eine Serie und du kommst zum Ende und es ist gerade spannend und auf einmal hört es auf? Ja? Und dann sieht man diese Worte. Fortsetzung folgt. Wenn es schlimm ist, ist es erst in der neuen Saison. Da musst du ganz lange warten. So wird man hängen gelassen, so ein bisschen. So ein bisschen hatte ich den Eindruck, könnte man die Apostelgeschichte sehen, wenn es endet. Weil es endet, Paulus ist im Gefängnis und dann sagst du, okay, und jetzt? Und dann hört es auf. Lukas erzählte nicht, wie es mit Paulus weiterging, wie es mit den Gemeinden weiterging. Aber da sind wir nicht so ganz im Dunkeln, denn wir haben ja drei Briefe, die Paulus geschrieben hat nach dieser Zeit, die uns erzählen, was los war. Da sind diese Briefe an Timotheus und Titus, also zwei an Timotheus, ein an Titus. Diese wurden alle geschrieben nach seiner ersten Gefangenschaft. Die Leute haben versucht, das so ein bisschen also wie ein Puzzle zusammenzustellen. Ich will euch einfach kurz skizzieren, was sie da zusammen herausgefunden haben oder was ich herausgefunden habe, was ich jetzt alles gelesen habe. Ich will nur kurz sagen, weil es auch etwas zu tun hat mit dem, wie wir Paulus sehen und wie, was ihm wichtig war. Paulus hatte, als er noch nicht im Gefängnis war, hatte große Pläne. Für ihn war Rom nur ein Zwischenstopp. Er sagte selbst, als er an die Römer geschrieben hatte, sobald ich ausgerichtet habe, dieses, was er ausrichten musste, die heidnische Gemeinden haben eben gespendet für Jerusalem, für die Geschwister dort. Er sagte, ich will über euch, also euch Römer, weiterreisen nach Spanien. Er hat noch einen Missionsfeld im Blick. Nun, damals, zu dem Zeitpunkt, das hat es wahrscheinlich in Ephesus geschrieben, wusste er nicht, dass er 5 Jahre lang im Gefängnis sitzen muss. 2 Jahre plus in Judäa, beziehungsweise Caesarea, und dann nochmal mindestens 2 Jahre in Rom und dann eben diese Reise dazwischen. Man sieht auch in Rom, vor allem hat er einige Briefe geschrieben. Epheser, Philippa, Kolosser, Philemon. Diese Briefe schildern einige Sorgen, die er hat für die Gemeinden, die er mitgegründet hat, die er kennt. Und deshalb, so wird es mindestens vermutet, hat er auf seine Reise nach Spanien verzichtet, eventuell, man kann es nicht so sicher sagen, kann sein, dass es weiterging, und dass er so eine Reise machte, nachdem er in Rom freikam, das war im Jahr 63, nicht unwichtig, sage ich euch gleich warum, fuhr er zuerst wahrscheinlich nach Kreta. Kreta hat er Titus da gelassen, weil da Probleme waren, weil die Leitung da so unsicher war. Er sorgt für eine gute Leitung sorgen, Älteste einsetzen, das war ihm wichtig. Das heißt, es gab unfinished business, wie man so schön auf Neudeutsch sagt. Nach Kreta, wo er Titus hinterlassen hat, geht es weiter nach Milet, das ist südlich von Ephesus. Dort traf er wahrscheinlich Timotheus. Und da ist einer von seinen anderen Mitarbeitern, Trophimus, so heißt er, sehr krank geworden, musste da bleiben. Timotheus hat er aber nicht mitgenommen, weil er gesagt hat, in Ephesus gibt es Probleme. So, Timotheus ist in Ephesus geblieben und Paulus ist dann nach Mazedonien, nach oben, wo Philippi ist. Weil die Gemeinde in Philippi, also die Philippa, waren wirklich für ihn sehr am Herzen, die lagen ihm sehr am Herzen, die haben wirklich sehr gute Beziehungen zueinander. So ging er nach Philippi, wahrscheinlich über Troas. Manche vermuten, dass er einen Abstecher gemacht hat nach Kolosse, weil in Kolosse ein Mann namens Philemon gelebt hatte und an diesen Brief ist Philemon ist geschrieben und er sagte, halte ein Gästezimmer frei, ich will kommen. Das ist schon ein bisschen fast frech, ne? Aber er will ihn besuchen. So, kann sein, dass er das geschafft hat in der Zeit. Nachdem er in Philippi war, dann ist er weitergegangen nach Korinth. Korinth hat er wahrscheinlich diese Briefe 1. Timotheus und Titus geschrieben. An Titus hat er geschrieben, dass er in Nikopolis überwintern wollte. Und Titus soll ihn bitte dorthin, ihn dort treffen. Warum hat er nicht gesagt, nur dass er es tun will? In der Zwischenzeit, wir wissen nicht so genau die genauen Zeiten, aber wir wissen, in dem Jahr 64 nach Christus war diese große, vielleicht einige kennen das, diese große Feuer in Rom. Das hat wirklich sehr viel von Rom zerstört. Es gibt einige historische Schriften, die sagen, dass Nero das selbst gelegt hatte, weil er ein paar Neubauten wollte. Aber weil es Ärger gab, hat er das praktisch den Christen in die Schuhe geschoben. Also hat den Christen die Schuld gegeben. Dadurch haben die Christen viel mehr Probleme als zu der Zeit, wo Paulus das erste Mal da war. Und die Verfolgung wird schlimmer. Paulus wird dann entweder in Nikopolis oder Korinth, wir wissen es nicht, verhaftet und wird dann nach Rom abgeführt. In Rom schreibt er dann den 2. Timotheusbrief und der hat einen wirklich einen sehr interessanten praktisch Klang oder Stimmung, weil einfach anders. So, ich habe, es geht mir eigentlich nicht darum, nur diesen Reisebericht zu machen, sondern was ich dort entdeckt habe, schildert auch so ein bisschen das, was wir auch durch die Apostelgeschichte hindurch sehen, ist nicht nur, dass Menschen zu Jesus kommen, sondern es war Paulus' Anliegen, dass sie in Jesus wachsen. Was können wir lernen? Was habe ich gelernt? Ich habe wirklich diese Briefe nochmal fast alle durchgelesen. Was habe ich gelernt? Also das Erste ist, und das habe ich ein paar Mal gehört selbst, manche sagen, man kann in der Apostelgeschichte den Eindruck gewinnen, dass Paulus ein Einzelgänger war. Er war immer unterwegs, wollte nie lange anhalten, hat so viel Energie, da kam keiner mit. Wenn, dann kurz. Vielleicht war er zu sehr ein Alpha-Tier, sagen manche. Ich weiß nicht, ob ihr schon die Meinung gehört habt. Also ich habe schon Leute, die das sagen. Also, oder ich habe das gehört. Wenn ich diese Briefe aber lese, dann gewinne ich einen anderen Eindruck. Und zwar nehmen wir einfach 2. Timotheus, wo er im Gefängnis sitzt, nicht Hausarrest, sondern richtig im Gefängnis in Ketten. Und er schrieb Folgendes zu Timotheus: Versuche so bald wie möglich zu mir zu kommen. Denn Demas hat mich verlassen, weil er diese Welt wieder lieb gewonnen hat und ist nach Thessalonich abgereist. Crescens ging nach Galatien und Titus nach Dalmatien. Lukas ist der Einzige, der noch bei mir ist. Bring, wenn du kommst, Markus mit. Er wäre mir bei dem Dienst, den ich hier zu erfüllen habe, eine große Hilfe. Tychikus habe ich nach Ephesus geschickt. Erastus blieb in Korinth. Trophimus ließ sich in Milet zurück. Beeile dich, vor dem Winter zu kommen. Es grüßen dich Eubulus, Pudens, Linus, Claudius und so weiter. Seht ihr, was los ist? Paulus hat wirklich eine Gemeinschaft von Menschen um sich. Menschen, mit denen er die Arbeit zusammengetan hat. Und man sieht hier, wenn er seine Sorge um die Gemeinden, dass er das nicht alleine getragen hat, sondern wenn er hörte, da ist was los, da brauchen sie Hilfe, da hat er Leute hingeschickt. Der musste nicht immer alles alleine regeln. Man sieht aber auch hier seinen Wunsch, sein bester Freund, den Timotheus bei sich zu haben. Ja. Da hat er sogar noch jemand anders geschickt nach Ephesus, damit Timotheus zu ihm kommen kann. Was ich hier auch sehe, ist, Paulus erwähnt es hier einfach so nebenbei, aber ich denke, es hat ihn schon geschmerzt, dass ein Mitarbeiter abgehauen ist, weil es ihm zu viel wurde, der Demas. Und man sieht hier auch, was er über Markus schreibt. Dieser Markus, das ist der Markus, der Paulus und Barnabas verlassen hatte, mitten in einer Missionsreise. Er ist abgehauen, nach Hause gefahren. Und Paulus wollte ihn nicht mehr mithaben. Und gab es einen Riesenstreit zwischen ihm und Barnabas wegen diesem Markus. Und deshalb sind sie auseinandergegangen. Aber hier sehen wir, dass er mit Markus sich versöhnt hatte und ihn sogar als ein wertvoller Mitarbeiter erachtet. Er hat wirklich eingesehen, da ist wirklich wertvoll. Ich glaube, er hat Gemeinschaft ausgelebt. Und in dieser Lage, in der er war, gerade im Gefängnis, da hat er eine Sehnsucht gehabt nach Gemeinschaft. Wir brauchen Gemeinschaft. Wir brauchen Menschen, die uns im Glauben stärken. Wir brauchen Menschen, die uns begleiten, vielleicht herausfordern. Und das besonders unter uns. Denn unsere Gesellschaft ist so geprägt von Individualismus. Das heißt, jeder macht sein Ding. Und wenn man Zeit übrig hat, dann macht das mit anderen. Wir brauchen diese Achtung füreinander. Und das hat Paulus auch gespürt und auch geschätzt, glaube ich. Ja. Das ist das Erste, was mir wirklich aufgefallen ist. Das Zweite ist, dass ich gesehen habe, auch nachdem, also zu diesem Zeitpunkt war Paulus über 30 Jahre im Dienst. Er hat 30 Jahre lang diese Reisen gemacht, Gemeinden gegründet, Tag und Nacht gelehrt, gepredigt. Aber ihm war immer noch die Hauptsache. Ich sag mal so. Er sagte Folgendes zu Timotheus in seinem ersten Brief. Ich habe dich bei meiner Abreise nach Mazedonien, also das sahen wir in der Karte, ermahnt, in Ephesus zu bleiben, dass du gewissen Leute gebietest, keine fremden Lehren zu verbreiten und sich auch nicht mit Legenden und endlosen Geschlechtsregistern zu beschäftigen, die mehr Streitfragen hervorbringen aus göttlicher Erbauung im Glauben. Das Ziel der Unterweisung ist Liebe aus einem reinen Herzen, aus einem guten Gewissen und aus ungeheucheltem Glauben. Bei Paulus war die Hauptsache die Hauptsache. Wir wollen Jesus nachfolgen, wir wollen in Jesus leben. Und er wusste oder hat auch gemerkt, es ist leicht, man kann sehr leicht in so Abschweifungen, ich nenne das mal so, wo es um Dinge geht, die eigentlich das eigentliche Leben nicht betreffen. Also, weiß nicht, was diese Legenden sind, Geschlechterregister, das war unter den Juden hochaktuell, weil man eben dadurch beweisen konnte, welchem Stamm man gehörte und wie wichtig man war. Ja. Und so gab es Streit darüber. Wer hat den besten Geschlecht, wer hat die besten Vorfahren gehabt? Ja? Und ich glaube, und ich habe das auch erlebt, dass manche diese Streitfragen, die eigentlich mit dem Leben nichts zu tun haben, sollen dazu dienen, dass man nicht mit dem Leben konfrontiert wird. Man kann sich damit beschäftigen, ist gut, und dann mache ich mein Leben weiter. Leider ist das oft der Fall. Aber Paulus betont hier, was wesentlich ist für unser Leben als Christen. Und das ist die Liebe zu Gott und die Liebe zueinander, die nicht irgendeine Liebe, sondern die aus einem reinen Herzen kommt. Das heißt, keine versteckten Motive, verknüpfte Bedingungen. Und Liebe, die aus einem guten Gewissen kommt. Manchmal können wir lieben, weil wir ein schlechtes Gewissen haben. Wir tun Dinge, um unser Gewissen zu beruhigen, nicht um der anderen Menschen was Gutes zu tun. Oder eben auch Liebe aus einem ungeheuchelten Glauben. Das kennt ihr ja auch, dass Leute vielleicht mal was Gutes tun, aber nur damit sie zeigen können, dass sie so tolle Christen sind. Ja. Paulus, das ist sein Anliegen für die Menschen. Das muss unser Anliegen sein. Dass wir lernen, diese Liebe auszuleben. Im Alltag. Nicht nur hier, überall wo wir sind. Und natürlich ist diese Liebe nur eine Antwort auf Gottes Liebe. Und das hat Paulus immer wieder betont, nicht nur er, Johannes auch, aber hier in seinem Brief sagt er ganz frei, die Gnade unseres Herrn hat mich förmlich überschüttet, er hat mir einen Glauben und eine Liebe geschenkt, wie nur Jesus Christus sie geben kann. Ja, diese Botschaft ist absolut zuverlässig, verdient unser vollstes Vertrauen. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünde zu retten, und ich bin der Schlimmste von ihnen. Ich habe hier immer wieder, wenn ich das lese hier, gewinne ich den Eindruck, dass Paulus auch 30 Jahre nach seiner Bekehrung staunt über die Liebe und Gnade Gottes. Er staunt. Wow. Je besser er Gott kennt, umso mehr weiß er, dass er seine Gnade braucht und für seine Gnade dankbar ist. Und er will, dass die Hauptsache bleibt. Und das ist eben aus diesem Staunen heraus, soll das auch so sein. Und er sagt das im 2. Timotheus sogar, dass sagt er folgendes, richte deine Gedanken immer wieder auf Jesus Christus aus. Auf ihn, der von den Toten auferweckt wurde und aus der Nachkommenschaft Davids stammt. Er ist der Inhalt der guten Botschaft, der mir anvertraut wurde. Ihretwegen habe ich Böses erfahren und bin jetzt wie ein Verbrecher gefesselt. Doch das Wort Gottes kann man nicht in Fessel legen. Für Paulus ging es immer um Jesus Christus. Immer. Und er hat offensichtlich wurde es ihm nie langweilig, einfach über diesen Jesus nachzudenken. ihn praktisch über sein Handeln, sein Werk in dieser Welt nachzudenken. Und deshalb war es ihm wichtig, es ist uns wichtig, verliere den Herrn Jesus Christus nie aus den Augen. Nie aus den Augen. Investiere in diese Beziehung zu ihm, lerne ihn immer besser kennen, nimm dir Zeit für ihn. Paulus hat, glaube ich, diese Bewunderung nie verloren. Ich finde es so schön, das zu hören, wie er immer noch, so viel später, begeistert ist von Jesus. Und der dritte Punkt, den ich gesehen habe, die mir wirklich aufgefallen ist, dass es praktisch am Ende seines Lebens ist, das Endziel von Paulus. Als er den zweiten Timotheusbrief geschrieben hat, saß er, wie ich sagte, im Gefängnis. Er hat sogar Timotheus gesagt, bitte hol mal meinen Mantel ab, bring es mit. Nehmen wir, es war kalt dort. Und er sagt folgende Worte zu ihm. Für mich ist die Zeit gekommen, Abschied zu nehmen. Mein Leben ist ein Trankopfer geworden, das für Gott ausgegossen wird. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe das Ziel des Laufs erreicht, ich habe am Glauben festgehalten. Nun liegt der Siegeskranz der Gerechtigkeit für mich bereit, den der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem großen Tag geben wird. Und nicht nur mir, sondern alle anderen, die ihn lieben und auf sein Kommen warten. Wenn man den Lauf schaut, wenn man an den Lauf denkt, man macht die Runden, dann letzte Runde kommt man auf die Zielgerade. Dann sagt er, da bin ich. Ich kann das Ziel sehen, sagt er. Geschafft. Er weiß, was auf ihn wartete. Er nennt einen Siegeskranz. Aber vor allem nennt er seinen Herrn, wird er dort begegnen und sehen. Es ist so leicht heutzutage, dieses Ziel aus den Augen zu verlieren. Es ist interessant, weil wir irgendwie leben wir so, als würden wir ewig leben. Den Eindruck habe ich. Ne? Aber das ist keine Garantie natürlich. Wir alle kennen Menschen, die ganz kurz gelebt haben. Auch wenn wir es so dringend haben, vielleicht. Ich habe meinen Vater schon überlebt. Ja. Mein Vater wurde nicht mal 60, meine Schwester wurde nicht mal 35. Wir haben keine Garantie, aber wir haben ein Ziel, das jetzt, egal wie es morgen kommt oder in 30 Jahren, oder in 5, was auch immer. Wir wissen das nicht. Aber was wir wissen, ist das Ziel, es lohnt sich daran festzuhalten. Und wenn wir daran festhalten, dann können wir wissen, er wird an uns festhalten. Und das war für Paulus auch, und ich finde es so beeindruckend, dann, was er anschließend sagt, so zum Ende hin, er sagt, als ich das erste Mal vor Gericht stand und mich verteidigen musste, trat niemand für mich ein. Alle ließen mich im Stich. Möge es ihnen nicht angerechnet werden. Der Herr aber stand mir zur Seite. Er gab mir die Kraft, sodass ich meinen Auftrag, seine Botschaft allen Völkern zu verkünden, auch bei dieser Gelegenheit im vollen Umfang erfolgen konnte. Und der Herr hat noch mehr getan. Er hat mich dem drohenden Tod entrissen. Er wird mich auch weiterhin vor jedem feindlichen Angriff retten und wird mich bewahren, bis ich in seinem himmlischen Reich bin. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Man muss sich da vorstellen, dass Paulus als römischer Bürger vor Gericht steht. Und das ist wahrscheinlich Gericht, weil er sich auf den Kaiser berufen hat. Er steht vor dem Kaiser, vor der größten Macht des römischen Imperiums und all seine Gefolgschaft und so weiter. Und steht da alleine. kann mir vorstellen, dass für manche das war sehr bedrohlich, die Idee mal auch da mit hinzugehen und sich an seine Seite zu stellen. Aber Paulus nimmt es ihnen nicht übel. Denn er weiß, er ist da nicht allein. Jesus stand neben ihm. Wir sind auf dieser Erde, wenn wir mit Jesus gehen, nie allein. Nie. Auch in dieser Situation, es war sicherlich nicht einfach, kann ich mir vorstellen, für so eine mächtige Gruppe zu stehen. Er hat da auch das Endziel nicht aus den Augen verloren und wusste, er hat jemand an seiner Seite. Ich glaube, wir werden das nicht so erleben müssen wie Paulus. Es erlebt hat. Aber diese drei Punkte, die mir aufgefallen sind, sind für mich genauso wichtig wie damals für Paulus. Und ich glaube, wir tun uns gut, wenn wir sie für uns behalten. Erstens, wie wichtig die Gemeinschaft ist. Wie wichtig es ist, es gibt keine Einzelgänger im Reich Gottes. Wir brauchen einander. Wir brauchen einander. Zweitens, Jesus Christus ist und bleibt der Mittelpunkt unseres Lebens mit Gott. Er ist und bleibt der Mittelpunkt. Von ihm aus geht alles. Zu ihm hin geht alles. Und drittens, in allem so das Ziel vor Augen bleiben, was am Ende des Laufs auf uns wartet. Wir werden eines Tages Jesus sehen. Wir werden eines Tages auch die Menschen sehen, die uns vorausgegangen sind. Ich habe schon eine lange Liste von Menschen, mit denen ich reden möchte, unbedingt. Paulus, unbedingt. Aber vor allem Jesus Christus. Lasst uns diese Wahrheiten immer uns begleiten jeden Tag, bis wir das Ziel erreichen. Beten wir zusammen. Herr Jesus, danke für dein Opfer, damit wir in Gottes Reich dabei sein dürfen. Danke für deinen Beistand durch deinen Geist, den wir jeden Tag erleben dürfen. Danke für die Gemeinschaft, die wir untereinander haben, wo wir einander anspornen können, dieses Ziel zu erreichen, gemeinsam. Danke für so ein großartiges Ziel, worauf wir zulaufen, Herr. Herr, es ist mein Gebet, meine Bitte. Wenn wir in der Gefahr sind, von diesen Zielen abzulenken, wie es der Demas gemacht hatte, daher schüttle uns und mach uns wach für das, was wir tun, dass wir dieses Ziel nicht aus den Augen verlieren. Denn wir wollen treu bleiben, bis zu Ende. Um dich zu sehen in all deiner Herrlichkeit. In Jesu Namen beten wir. Amen. Der Herr segne euch diese Woche. Der Herr schenke euch seine Kraft für die Aufgaben, die ihr habt. Der Herr schenke euch auch ein Auge, um zu sehen, dass er da ist und dass wir nicht alleine sind. Amen. Ich lade ein, es gibt noch Kaffee, vielleicht eine Kleinigkeit, Kekse oder sowas. Wünsche euch wirklich einen gesegneten Tag, eine gesegnete Woche.